ARD.
Das wird wieder großartig heute. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid hier bei Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft. Wir haben für euch wieder die exquisitesten Neuigkeiten aus der Forschung und wir sprechen drüber, was wichtig und witzig ist in der Wissenschaft. Unter anderem, wir sind hochmotiviert und haben auch Tipps für euch aus der Wissenschaft, wie ihr eure Motivation hervorlocken könnt. Vorher aber noch etwas Musik. Nein.
Oh Gott, Elias, das ist wirklich eine Überleitung aus der Hölle.
Absolut. Hi, Julia.
Hi.
Aber du hast tatsächlich Musik dabei.
Ja, ich habe tatsächlich Musik dabei und ich bin top motiviert, aber dazu später. Folgt uns jetzt, wenn ihr euren Lifestyle, euer Mindset ändern wollt. Nee, genau, Musik. Und zwar, wir hören heute neues Ergebnis einer Studie. Sehr viel traurigere, wütendere und egozentrischere Musik als noch vor 40 Jahren. Das ist eine Untersuchung unter anderem von der Uni Innsbruck. Und es ist eigentlich ein geiles Projekt. Es ist richtig so richtig schöne Korpuslinguistik. Die haben 12.000 Songtexte sich genommen von 1980 bis 2020. Ne, aus Rap, Country, was war noch dabei? Rock, Pop und R&B, also diese klassischen Genres. Und eben Ergebnis 1, man kann es auch positiver ausdrücken, nicht egozentrisch, sondern persönlicher sind die Texte geworden. Ja, die Worte mein und ich, die kommen häufiger vor. Und sie haben sich auch angeguckt, was ich super interessant fand, wie emotionsgeladen denn diese Texte sind, also welche Emotionswörter drin vorkommen. Und im Verlauf der Zeit beschreiben sie eben,
was wäre denn so ein Emotionswort? Fuck oder so?
Ja, oder I'm happy oder feeling good, ne? Ah, ja. Happy, good, keine Ahnung, sowas joyful. Und negativ dann vielleicht fuck oder angry oder ja, sowas. Und sie haben gesagt, dass sie eben über die Zeit immer weniger freudige und positive Worte gefunden haben und viel mehr Texte zu Wut, Abscheu und Traurigkeit. Was denkst du denn, welches Genre ist am wütendsten geworden über den Verlauf der Zeit?
Tja, ich höre jetzt kein Country. Ich habe gerade so gedacht, erstmal in den 80ern, da waren doch so die Themen der neuen deutschen Welle, das war doch so Super-GAU, Kalter Krieg, Umweltzerstörung, Polizeistaat, sowas. Also, und heute ist doch mehr so.
Aber es sind englischsprachige Texte.
Ach so, ja, okay, stimmt.
Neudeutsche Welle,
ja, ich habe jetzt
raus.
Nur an Deutschland gedacht und heute ist ja so, ja, happy, happy, ich, so geil, Musik, what a feeling, ja.
Vermeintlich. Also am wütendsten ist Rap. Tatsächlich Rap,
ja,
Rap
natürlich,
geworden.
Ja, natürlich, habe ich mir auch schon gedacht. Ja, das liegt auf der Hand, ne?
Aber auch im Pop gibt es wütendere Texte. Aber wie du gesagt hast, so wütender Country wäre schon extrem funny. Aber der Country au contraire ist noch am ehesten positiv geblieben. Wie
auch ein Trucker
erwarten.
Steht mal im Stau.
Ja, und die größte Krise, weil du sagst ja, ne, irgendwie Krisen und hier und da, und ich meine, heute sind ja auch viele Krisen, es macht irgendwie Sinn, dass dann die Texte vielleicht auch wütender und trauriger sind, aber die größte Krise im Leben eines Musikers oder einer Musikerin scheint immer noch Beziehungen zu sein, also es ist immer noch das Top-Thema. Es ist ein bisschen mehr Sex dazu gekommen, though. Ja. Weiteres Erkenntnis dieser Untersuchung von der Uni Innsbruck übrigens unter anderem ist, dass es extrem viele Wiederholungen gibt, also die Texte werden immer simpler und einfacher. Also zum Beispiel, es gibt Texte, die oder Songs, die bestehen ja nur noch aus einem Refrain. Ich weiß nicht, ob du diesen Song hier kennst, ich habe den mal mitgebracht, ist relativ neu. Kennst du ihn erst?
Ja, klar.
Also, ne, das ist praktisch ein Song, der besteht nur noch aus dem Refrain. Oder dann,
ja, so macht
also,
man doch heute einen Hit auch, ne?
Ja, so macht man Hit. Also die Studienautorinnen und Autoren sagen auch, es liegt daran natürlich, ne, dass erstens Songs mit viel Repetition sich besser merken lassen, sich besser vermarkten lassen und natürlich auch beim Streamen. Ne, man kauft sich jetzt ja seltener eine LP und hört die von vorne bis hinten durch.
Ich streame sehr selten Konzeptalben, ja, genau.
Ja, genau. Die ersten 5-6 Sekunden müssen halt überzeugen. Ja. Und ich finde aber schon super interessant, weil wenn man mal so zurückdenkt, Bob Dylan hat ja mal einen Literaturnobelpreis bekommen, ne? 2016.
Ja.
Sowas wird heute eher nicht mehr passieren für Songs in den Charts, prophezei ich.
Nee.
Und aber falls du mal in die Verlegenheit kommst und Karaoke singen musst und sagst, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich will auch überhaupt nichts Schwieriges. Hm. Ich habe mal geguckt, was denn doch so sehr simple Texte sind. Natürlich Barbara Streisand. Nur zwei Worte, der ganze Song.
Barbara Streisand. Ach so, ich habe jetzt gerade gedacht, echte Lieder von Barbara Streisand. Dachte so,
nein, von Duck Sauce, der.
Okay.
2010, ja. Sehr simpel.
Das kann ich auch.
Dann eben James Hype gerade, Ferrari 2022 hatten wir schon. Dann aber auch Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
Ja,
auch sehr
klar.
Simpel.
Auf jeden
sehr
Fall.
Sehr zu empfehlen.
Ja. Die sagt ja schon.
Around the World.
Das kriege ich gar nicht aus dem Kopf.
Ja, es ist einfach nur diese eine Songzeile. Around the World von Daft Punk, auch sehr simpel, auch was Älteres. You Are So Beautiful to Me, Joe Cocker, ist auch nur ein Satz, den ganzen Song lang. Also es ist wirklich, oder
nee, Beatles, nee, da kommt noch ein bisschen mehr. Can't You See, You're Everything I Hope For.
Es ist trotzdem ein Satz.
Ja.
Es ist ein Satz.
Ich habe vor Jahren mal gelesen, dass irgendwie, wo wir gerade über Radio gesprochen haben, dass irgendein so einer von diesen großen Pop-Radiosendern verlost hat, Karten für Joe Cocker. Da lebt er offensichtlich noch. Und dann sind dann diese tollen Fans da gekommen und haben gesagt, ja, wir sind auf jeden Fall die allergrößten Joe Cocker-Fans. Die haben das dann gewonnen und durften dann Joe Cocker auch treffen. Und sie durften ihm eine Frage stellen. Und diese sehr, sehr großen Fans haben gesagt, für wen haben sie denn You Are So Beautiful geschrieben? Und er hat gesagt, da habe ich gar nicht geschrieben. Ist nicht von mir.
Oh.
Ja, richtig gute Fans offenbar.
Upsi. Naja, das passiert, ja. Das auf jeden Fall, diese Studie, ich fand es interessant, dass es bestätigt mal wieder das, was ja viele Menschen heute sagen, die Musik wird immer simpler und die singen ja nur noch über sich. Also das kann man schon durchaus bestätigen. Es hat natürlich ökonomische Gründe möglicherweise, auch ökonomisch im Sinne von,
glaub
man muss
nicht
mehr so viel reden.
Nein, ich glaube ökonomisch, ich glaube alle Musiker, die man im Radio hören kann und Musikerinnen, das sind Vollblutmusiker, die würden das auch machen, die würden es auch privat genauso machen.
Aber, also, ne, auch, also, wenn man jetzt Bob Dylan so als Gegenpol nimmt, der dann dieses, ey, mir wurde dann sogar auch mal so ein Reklamheft mit seinen Texten geschenkt, ne, habe ich nicht gelesen. Aber gut, aber wenn man den so als Gegenpol nimmt, als Poeten, ne, also, ist ja auch die Begründung damals gewesen, dass irgendwie seine Liedtexte Gedichte sind und so weiter. Aber Bob Dylan ist ja auch einer der kommerziell erfolgreichsten KünstlerInnen, Künstler, sorry.
Wirklich?
Da brauche ich nicht gendern gewesen, ja.
Na gut, auch weil der schon so lange in der Zeit.
Ja, ja, natürlich.
Also ich würde sagen, hier wie Taylor Swift versus Bob Dylan.
Who would win? Das finde ich sehr interessant. Ein kleiner Fact aus der Studie, den ich auch noch nett fand. Die haben sich auch angeguckt, welche Songtexte werden denn viel gesucht. Und sie haben rausgefunden, Rockfans mögen vor allem die Texte älterer Rocksongs oder lesen die gerne mit. Countryfans erneuere. Und es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass einfach die Zeit des Rock vorbei ist und die erfolgreichen Rocksongs einfach schon ein bisschen älter sind und die für sie versuchen aber noch an dem Erfolg des Rock als auch Rocksongs hoch in den Charts standen festzuhalten.
Ein Frosch in Südamerika schreit im Ultraschallbereich. Also nicht nur einer, sondern eine ganze Art. Aber ich benutze den einen jetzt mal als Pass pro Toto. Und ich habe.
Aber was heißt schreien? Also Ultraschall heißt ja, es ist sehr hoch.
Ja.
Aber sehr laut dann auch.
Laut, nein. Das habe ich jetzt nur zur Beschreibung gemacht, dass man das schön denken kann. Ich weiß nicht, ob der. Ich habe keinen anderen Frosch gefragt, ob das wie Schreien klingt. aber das darüber wird nochmal zu reden sein. Ich habe dir den schreienden Frosch mal mitgebracht.
Oh ja.
Also nicht den Frosch, nur sein Schrei. Hier, hör mal. Und?
Ich höre nichts.
Ist ja auch Ultraschall.
Oh, mein Ernst.
Ich habe den wirklich.
Fair Point. Ich dachte, vielleicht hat man es irgendwie hörbar gemacht, so ein paar Frequenzen runtergeschraubt.
Er ruft auch im hörbaren Bereich und der Ruf erstreckt sich über den für den Menschen hörbaren und unhörbaren Bereich. Ich spiele den dir gleich nochmal vor. Also was heißt nochmal? Ja. Auch den hörbaren Teil. Erstmal zwei Premieren. Denn das ist was Tolles, dass der Frosch das kann. Zum ersten Mal wurde das jetzt im brasilianischen Regenwald beobachtet. Und zweitens,
gehört.
Zum ersten Mal hat man beobachtet, dass ein Frosch das macht, um Raubtiere abzuwehren. Und
abzuwehren, okay. Ja. Was für Tiere fressen Frösche?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Erstmal dachte ich, wenn das jetzt neu ist, heißt das ja, woanders ist das schon alt. Also ist das woanders auf der Welt ganz normal, schreien deutsche Laubfrösche im Ultraschallbereich? Oder?
Hä, die sind doch eigentlich gut hörbar, oder nicht?
Und wenn es jetzt neu ist, dass der es zur Abwehr macht, wofür machen der Frosch sonst? Oder was würde einen nicht überraschen? Jetzt irgendwie beim Schimpfen mit den Kindern, Paarung, Schnacken mit den Nachbarn. Also, wer frisst gern Frösche? Zum Beispiel Fledermäuse und Nager und kleine Affen.
Oh, Fledermäuse.
Ja, und die bekannterweise können ja Ultraschall
produzieren zumindest.
Und dann stellt man sich vor, der Frosch schreit, lass mich in Ruhe. Und die Fledermaus denkt, oh, ist das laut, ich dreh ab.
Oder sie denkt, Mam, yam, 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 yam.
Ja. Ja. Ach, da muss ich hin. Lecker, lecker. Die andere Idee ist, der Schrei ist ein Notruf. Wenn also die Fledermaus angreift, dann soll ein anderes Tier diesen Notruf hören und zu Hilfe kommen. Und ich frage mich,
ein zweiter Frosch, der holt dann seine Freunde.
Ja, wer soll die Fledermaus in die Flucht schlagen? Also, wer sind denn Fressfeinde der Fledermaus? Vielleicht ein Habicht oder so.
Ein Habicht.
Oder irgendwie eine Eule, keine Ahnung. Irgendwie an sowas habe ich gedacht.
Ja,
aber wenn
ja,
die dann,
sind immerhin auch Nachtaktiv.
Ja, wenn die dann kommt, dann denkt die sich doch, die Fledermaus ist mir ganz schön schnell, aber guck mal, da sitzt ein fetter, fauler Frosch, lecker, lecker. Also so richtig rund ist das Konzept für mich noch nicht.
Das stimmt.
Aber die Forschenden wissen es noch nicht genau. Ich habe ja gerade schon ein paar Fragen aufgeworfen und letzte Folge, da konnte ich ein paar Details, die mich interessiert haben, nicht rausfinden, weil die Studie hinter einer Paywall verborgen lag und diesmal dachte ich, die Schmach gebe ich mir nicht und habe jetzt mir den Access besorgt zum Originalpaper. Das ging sogar noch über meine alte Uni, voll cool. Bin da schon 10 Jahre weg, aber habe mich noch reingelassen. Und da steht jetzt, also erstens machen das wohl manche asiatische Frösche, Ultraschall, um ihre innerartlichen Interaktionen zu vermitteln.
Also Kommunikation.
Keine Ahnung.
Paarung.
Ja. Hallo, willst du mit mir gehen? Okay. Weg da.
Very fancy, innerartliche Kommunikation, ja.
Und Nager machen das wohl auch schon als Selbstverteidigung gegen Raubtiere, Hochfiepen. So, und jetzt ist das erste Mal, ah cool, das ist neu, dass es ein Frosch kann. So, und
okay.
Jetzt kommt das Froschgeräusch.
Ah, so ganz hohes Fiepsen. Okay, das klingt wie ein ganz hohes Meerschweinchen oder wie so ein Vögelchen. Ja, doch, okay.
Wie eine Tür, auch so ein bisschen eine quietschende Tür.
Ja, eine quietschende Tür, ja stimmt, voll. Der muss mal ein bisschen WD-40 schlucken.
Ja, da habe ich mir gedacht, ah cool, da war ein Video dabei im Paper, wo man sehen kann, wie der Frosch diesen Laut ausstößt. Und dieses Audio habe ich mir da rausgezogen. Und ein Spektrogramm erstellen kann ja heute jedes Kind mit Gratis-Software, habe ich also gemacht.
Natürlich.
Und was
ja.
sehe ich dort? Sehe ich den Ruf von 44 Kilohertz?
Nein.
Natürlich nicht. Denn die Tonbestandteile, die wir Menschen eh nicht hören können, die werden ja bei so normalen Formaten auch abgeschnitten. Und da habe ich gedacht, also das ist immer richtig super, hier so ein Video mit reinzutüten in das Paper, wo einfach schon bei 20 Kilohertz abgeschnitten ist. Also liebe Freundinnen und Freunde, ein verlustfreies Format bitte, das wäre doch sehr schön. Ja, also wir bräuchten wahrscheinlich Freaks aus der Signalverarbeitung, die genau sagen können, welches Dateiformat das richtige ist, um 44 Kilohertz Fiepen zu speichern. Ich glaube, es geht mit Wave, man muss aber ein bisschen aufpassen, welche Abtastrate und so. Aber da ist es jedenfalls nicht drin. Wenn man sich das im Spektrogramm anguckt, sieht man genau, wo es abgeschnitten ist. Also leider kann ich jetzt nicht nachvollziehen, dass der Frosch da im Ultraschallbereich rumschreit, aber ja. Wie sind die drauf gekommen, dass der Frosch das tut? Das ist ja spannend, weil...
Gute Frage, ne? Ja.
Ich habe ja erst gedacht, sie sehen den Frosch, der macht das Maul auf, oh, er erzählt mir was, aber ich höre nichts. Lass mal nachmessen. Aber ich glaube, es ist relativ langweilig. Er macht eine spezielle Geste. Also während er diesen Ruf ausstößt oder kurz vorher, macht er eine ganz typische Bewegung, die typisch ist für die Verteidigung gegen Raubtiere. Er hebt die Vorderseite seines Körpers an, öffnet sein Maul sehr, sehr weit und wirft den Kopf nach hinten. Ich stelle mir jetzt vor, dass so ein Wolf, der heult, nur es ist kein Wolf, es ist ein Frosch und er heult auch nicht und er fiebt.
Ja.
Für den Fall.
Das ist ja total... furchteinflößend.
Ja. Für den Fall, dass es dir zu komplex ist, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie das abläuft, er macht das Maul auf und dann ruft er etwas, haben sie eine Grafik erstellt. Guck mal. Schritt 1.
Oh, vielen Dank dafür.
Der
Schritt
1,
er sitzt. Ja.
Schritt 2.
Er macht das Maul auf.
Schritt 3.
Er ruft.
Wow.
Das ist ja wirklich, also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das ist,
gut, dass wir es auch mal visualisiert haben.
Gut, dass sie das gezeichnet haben.
Ja.
Aber sie hatten bestimmt Spaß dabei.
Auf jeden Fall. Und sie wussten wohl, diese Maulaufgeste und ähnliche Laute, die man so hören kann, so dieses Türfiepen, das kennt man schon von einem anderen Frosch. Und man wollte untersuchen, ob der das auch macht. Und ich glaube, sie haben einfach die Klangaufnahme analysiert und festgestellt, er streckt sich ja bis 44 Kilohertz.
Ja. Okay.
Ich zitiere aus der Studie, wie sie das gemacht haben. Frösche wurden mit menschlichen Handhabungsreizen stimuliert, um Abwehrverhalten hervorzurufen, was das abrupte Ergreifen des Individuums an seinen Hinterbeinen beinhaltete.
Wow, ich liebe wissenschaftliche Arbeiten, weißt du? Wir haben sie halt in die Hand genommen. Wir haben sie an den Hinterbeinen in die Hand genommen.
Wir haben ihnen die Hammelbeine langgezogen, ja.
Die Hammel. Die Froschschenkel.
Aber ich brauche so einen Frosch auch. Ich bin ja Brillenträger, habe mir überlegt, wenn der Frosch in seinem Tümpel sitzt und im Ultraschallbereich rumschreit, das ist ja ganz praktisch, da kann ich ja meine Brille reinhalten zum Reinigen, brauche ich mir nicht so ein Ultraschallgerät kaufen.
Das ist eine geniale Idee. Funktioniert es dann auch, wenn Fledermäuse an mir vorbei fliegen, wenn, dass ich die Brille in die Luft halte?
Käme auf einen Versuch an.
Neue Erkenntnis, beziehungsweise vielleicht eine Erkenntnis, die man aus dem Alltag schon kennt, sich auf die Schulter zu klopfen, ist ein Hack, kann deine Leistungsfähigkeit in bestimmten Situationen boosten. Und zwar richtig krass. Ich habe mich aber gefragt, auf die Schulter klopfen, macht man das heute noch? Also, keine Ahnung, ist eher so ein Daddy-Move, oder? Mein Vater klopft mir auf die Schulter, wenn er stolz auf mich ist. Aber
ich fand erstmal die Einleitung geil. Neue Technik oder vielleicht auch ein Bekannter aus dem Alltag. Sucht es euch aus. Ich denke, dass viele Verhaltensweisen, die man so untereinander macht, ja irgendwo herkommen. Und das ist bestimmt nicht nur Tradition und keiner weiß mehr warum. Also so ein auf die Schulter klopfen, Daddy-Move, klar, im Sport macht man das doch auch. Also ich glaube, das...
Exakt, ja, über den Sport reden wir auch. Aber also für mich ist auf die Schulter klopfen schon auch der Inbegriff von jovialem Verhalten, ne? So dieses von oben. Ja. Also ich finde es eigentlich gar nicht so unangenehm. Aber nun, es wurde auf jeden Fall wissenschaftlich untersucht. Ich finde es besonders schön, dass das Forschung aus Basel und aus Lautre-Landach ist. Also für alle Leute, die es nicht aus dem schönen Rheinland-Pfalz kommen, aus Kaiserslautern-Landau. Und die haben untersucht beim Freiwurf im Basketball, wenn da das erste Mal der Ball daneben geht und wenn dann jemand auf die Schulter klopft von diesem Teammate, die gerade da den Ball reindumpen will, das zweite Mal, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass beim zweiten Mal getroffen wird, signifikant. Dieser Körperkontakt ist ein, also es gibt einen Zusammenhang, es gibt jetzt keine Kausalität, aber einen Zusammenhang haben sie festgestellt, dass da einfach die Performance geboostet wird. Und man muss ja schon sagen, ne, so ein Elfmeter oder eben so ein Freiwurf beim Basketball, das sind ja wahnsinnig stressige Situationen. Ja. Und auch so eine kurze Berührung hat möglicherweise einen Einfluss darauf, dass dein Stresslevel sinkt, dass du dich wieder besser konzentrieren kannst und dass dann der zweite Wurf einfach gelingt. Das ist schon irgendwie so ein einfacher, aber so ein krasser Hack, finde ich.
Haben Sie nur Schulterklopfen untersucht oder auch andere Körperkontakte? Also darf man auch was anderes klopfen, zum Beispiel Kopfklopfen oder Po-Tätscheln?
Dazu kommen wir gleich, das werdet jetzt nicht.
Bin nicht, du sitzt aber, ja.
Wo wir bei leicht unangenehmen Situationen waren, ja. Komme ich gleich dazu. Die haben eine Frauenliga untersucht und sie haben angeguckt.
Luis Rubiales.
Jesus Christ, das war Fußball, glaube ich, ne? Ja. Sie haben geguckt, also meistens ist es Schulterklopfen oder auch abgeklatscht werden. Und bei den Schulterklopfern, fand ich auch interessant, haben sie beobachtet, die meisten geben zwei Taps, also Klopf, Klopf auf die Schulter. Es gibt aber Leute, die auch viermal klopfen. Eins, zwei, drei, vier. Auch interessant. Also ab fünf fände ich dann auch sehr komisch. Naja, und genau, abklatschen oder Schulterklopfen, also beides haben sie sich angeguckt. Und sie haben 835 Freiwürfe angeguckt, nur mal so aus 60 Spielen, um hier die Methodik noch komplett abzufrühstücken. Aber du sagst ja ganz richtig, es sind ja nicht immer erwünschte Berührungen. Ich würde jetzt mal behaupten, in so einem Team, in so einem eng zusammengeschweißten Team sind das Berührungen, die durchaus willkommen sind. Aber es sind ja nicht alle Menschen so Hugger auch, ne? Oder mögen so Körperkontakt. Die Frage, ne, kann man das jetzt auch breiter verallgemeinern, dass irgendwie Berührungen sinnvoll sind oder Stress abmindern? Doch! Kam ganz frisch noch eine Studie raus.
Okay, ja, ich dachte jetzt, aus der Studie kriegst du ja nun erstmal raus, dass Leute, die Sport treiben, ohnehin ein Sport, in dem man sich mal anfasst, in dem geschwitzt wird, wo am Ende das Trikot getauscht wird. Also die gemeine Sportlerin ist, glaube ich, dem Körperkontakt weniger abgeneigt als vielleicht...
Weiß ich nicht, wenn man Schach auch als Sport, ich weiß, also ne, muss man vielleicht gucken, was für ein Sport.
Ja, Sport mit Körpereinsatz, also ich spiele Schach in der Regel mit der Hand.
Vollkontaktsport. Schach als Vollkontaktsport wäre auch geil. Aber einige Leute sind ja einfach nicht so die Berührungsmenschen, sage ich mal. Und es kam aber die Woche eben eine Meta-Analyse raus und die zeigt, dass eben erwünschte körperliche Berührung von Menschen und Hirn groß, breit angelegt Schmerzen, Depressionsgefühle und Angstgefühle lindern können. Und der Studienleiter, der hat gesagt, ja, sie machen natürlich eine Statistik für Gruppen, ne? Also es wird ja immer der Durchschnitt angeguckt. Und selbst wenn einzelne Menschen nicht so die Berührungsfreundinnen und Freunde sind, wenn man dann trotzdem auf eine ganze Gruppe, also auf so eine Public Health gucken würde, ne, dann ist immer noch die Gesamtgesellschaft profitiert von Berührungen wirklich signifikant, auch wenn Einzelne es nicht so gut finden.
Ja, natürlich, das ist ja was Menschliches und man weiß ja auch so im Krankenhaus, ne, wenn du dann da liegst, dann hilft es ja schon, wenn dir jemand einfach mal die Hand tätschelt oder eine Hand auf die Schulter legt, ja.
Absolut. Übrigens, der Studienautor kommt aus Bochum. Ist auch bei dir um die Ecke.
Das ist bei mir um die Ecke.
Wir haben alle unsere Wohnorte vereint. Und interessant aber, weil du vorhin von Kopftätscheln gesprochen hast. Die haben geschaut, welche Berührungen sind besonders effektiv, wo am Körper ist eine Berührung am effektivsten. Einmal, auch hier können wir wieder über Ökonomie sprechen. Das muss keine 60 Minuten Massage sein. Es kann auch eine 10 Sekunden Umarmung sein. Die ist genauso effektiv wie eine 60 Minuten Massage, wenn es um Körperberührung geht.
Kacke, der erste Freiwurf sitzt nicht. Sekunde, jetzt hole ich mir erstmal meine 60 Sekunden Massage, 60 Minuten Massage durch den, hast du Minuten oder Sekunden gesagt?
60 Minuten.
60 Minuten durch den Coach.
Das ist jetzt ja eine andere Studie, ne? Wir reden jetzt gerade über diese Metastudie. Und wo am Körper haben sie rausgefunden? Kopf tatsächlich ist ein guter Ansatzpunkt. Und interessant aber auch, weil du sagst, ne, irgendwie, wenn man hospitalisiert und so, Berührung durch Objekte, also Roboter oder so Umarmungskissen, sowas in die Richtung, hat auch einen gewissen positiven Effekt, wenn auch nicht so positiv, wie wenn man von einem Menschen angefasst oder berührt wird. Natürlich angefasst, nur wenn man das auch will. Werdet jetzt nicht alle weird, bitte. So.
In Japan müssen Verheiratete den gleichen Nachnamen tragen. Also nicht alle den gleichen. Es gibt jetzt nicht den einen Standardnamen, den jeder und jede nehmen muss bei der Hochzeit, aber vielleicht doch.
Wie, also erstmal grundsätzlich praktisch wie, als wären wir noch vor 195 Jahren, dass einfach beide am Ende gleich heißen.
Genau.
Also klassischerweise. Aber darf auch der Name der Frau angenommen werden oder gibt es auch eine Regel?
So wie ich das verstanden habe, ja. Es darf ein Name, aber es muss aber ein Name sein.
Es muss ein Familienname sein, okay.
Und das ist da ein Gesetz. Und das Gesetz ist umstritten und ein japanischer Wissenschaftler, ein Wirtschaftswissenschaftler hat jetzt deshalb ausgerechnet, wenn das so weitergeht mit dieser Regel, dass man einen einzigen Ehenamen wählen muss, dann werden alle Japanerinnen und Japaner, alle in 500 Jahren tatsächlich, alle denselben Namen tragen.
Wow, okay. Wie heißen die dann alle?
Sato.
Sato?
Mhm.
Geil.
Das ist jetzt schon.
Ja, das ist relativ nah.
Es ist jetzt schon der häufigste Name. Eine Erhebung von 2023 sagt, bereits jetzt heißen 1,5% der Gesamtbevölkerung Sato, Platz 2 Suzuki. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, bestimmt nicht. Und in der Kampagne soll jetzt dieses Zivilgesetz aktualisiert werden, weil die sagen, das ist doch nichts.
Aber sind wir ganz sicher, dass nicht Suzuki da vielleicht eine riesige Marketingkampagne am Laufen hat?
mag auch sein, ja. Die Recherche war recht knifflig, denn es handelt sich hier nicht um ein Paper, das man bei einem ehrwürdigen Journal gegen Einwurf von Münzen oder so herunterladen kann, sondern das ist wie eine, ich sag mal, lokale Kampagne. Die gibt es natürlich auch nur auf Japanisch. Ich musste mich also mit Browser-Plugins behelfen, um diese ganzen Sachen lesen zu können. Also alles hier vorbehaltlich, dass das richtig übersetzt wurde.
Aber da gibt es doch bestimmt auch irgendwie, also ich habe jetzt direkt Biologie und Fortpflanzung und irgendwie Chromosomen, irgendwas wird vererbt im Kopf. Gibt es da nicht auch ein mathematisches? Irgendwas, du bist doch Mathematiker, oder?
Tatsächlich hat meine Recherche dann, nachdem ich mehrere Stunden diese japanische Homepage beackert habe, auch aufgehört. Man kann sich die Art der Berechnung runterladen als PDF. Das ist aber halt nur japanische Schriftzeichen. Und das, was ich von der Homepage an Text bekommen habe, daraus habe ich mir schon zusammengereimt. Ich musste gar nicht in die Details gucken, weil er Folgendes gemacht hat. Ich hoffe, ich tue dem Mann jetzt kein Unrecht. Er hat sich überlegt, im Jahr 2022 hatte Sato eine bestimmte Häufigkeit, im Jahr 2023 hatte Sato eine bestimmte Häufigkeit, die ist etwas höher, ein Faktor 1,0083. Und er hat gesagt, angenommen, diese Zuwachsrate bleibt konstant und das Gesetz über die Nachnamen wird nicht geändert, dann kann man jetzt weiter ausrechnen, wenn das so und so wächst, das ist einfaches Wachstum, dann weiß man 2450 ungefähr wird die Hälfte der Japanerinnen so heißen und 2531 werden alle Sato heißen. Und ich denke, das ist zu kurz gegriffen. Also nur zu gucken, Zuwachsrate dieses Namens, weil man weiß auch, dass 95% der Menschen, die ihren Namen ändern bei der Heirat, Frauen sind. Also praktisch nimmt nie ein Mann oder fast nie ein Mann den Namen der Frau an. Und ich finde, das muss man ja auch irgendwie rein modellieren. Also wie viele Frauen heißen wie viele Männer heißen wie und so. Dann vielleicht hat er das gemacht, aber das konnte ich jetzt auf den ersten Blick nicht sehen. Egal, er hat gesagt, wenn jeder Sato heißt in einem Interview, dann müssen wir möglicherweise mit unserem Vornamen oder einer Nummer angesprochen werden.
Okay, schwierig, ja. Schwierig. Aber was heißt denn Sato auf, also kann man den Namen übersetzen?
Das weiß ich nicht. Aber wo du gerade über Basketball gesprochen hast, die Homepage ist ganz witzig. Sie haben dann so verschiedene Szenarien aufgemacht. Also es sind nur Fotos, es sind Fotomontagen, wie die Zukunft aussieht. Da siehst du zum Beispiel so einmal ein Haus voller Klingelschilder. Da steht da immer nur Sato, Sato, Sato. Dann siehst du so verschiedene Firmennamen, Satos Café, Satos Boutique, Gaststätte zum Sato und so. Und dann haben sie ein Video gedreht von einem Basketballteam, wo alle halt das gleiche T-Shirt anhaben, wo hinten dann eine Nummer und Sato draufsteht. Es ist schon ganz witzig.
Das schon hilarious.
Ja.
Also ich habe hier gerade mal geguckt, das ist natürlich jetzt so eine oberflächliche Recherche, aber dass Sato möglicherweise Zuhause oder Herkunft oder Land heißt.
Na immerhin. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt irgendwie Parallelepiped geheißen hätte oder Quantenverschränkung, weil die Namen, die häufig sind, sind ja auch irgendwas, was man, siehe so Müller, Schneider, irgendwie sowas. Apropos. Ja. Deutschland. Ich habe gedacht, Japan ist von uns weit weg. Wobei, so weit auch nicht. Bevor ich zu Deutschland komme, ich habe da natürlich auf der Homepage auch gelesen, was die konservativen Japanerinnen dazu sagen. Und die Konservativen aus der Regierung sagen, also eine Gesetzesänderung geht gar nicht. Das würde die Einheit der Familie untergraben. Und es wird auch zur Verwirrung bei Kindern führen.
No shit.
Ja, also wenn wir alle gleich heißen, das ist gar nicht verwirrend, das ist viel besser. Ja. Also schön zu sehen, dass Menschen in vielen Teilen der Welt ganz ähnlich denken, hat mich sehr daran erinnert, letzte Woche, wie die Bayern das Strafmaß festlegen, wenn ich vor der Grundschule kiffe oder wenn ich mit einem 2-Tonnen-SUV mit 100 km/h da vorbei donner. Das ist eine ähnliche moralische oder eine ähnliche Flexibilität beim Maßstab.
Was, kann man als bedenklich, wir wollen ja nicht zu politisch werden, aber ja.
Wie ist das in Deutschland, habe ich mich gefragt. Was würde bei uns passieren? Was ist denn der häufigste deutsche Name eigentlich? Und jetzt
Müller oder Schmidt?
Ja, und jetzt halte ich fest, jetzt kommt nämlich eine Geschichte, die uns einiges lernen wird. Ich habe bei Wikipedia geguckt, was eine bekannte Informationsquelle im Internet ist. Dort gibt es eine Seite, die heißt Liste der häufigsten Familiennamen in Deutschland. Platz 1, Schmidt. Mhm. Dann steht da eine Quelle dabei. So, die Quelle habe ich aufgerufen, wie man das auch macht. Denn ob es mit Edding auf die Klowand gekritzelt wurde oder es im Internet steht, erstmal ist es die gleiche Glaubwürdigkeit, liebe Leute. Ne? Nur weil es geschrieben wurde, heißt es nicht, dass es richtig ist. Julia weiß das. Und die Quelle ist eine Seite ohne Impressum, ohne SSL-Verschlüsselung, ohne irgendeine Angabe über Methodik. Da mag man sich denken, okay, haben die vielleicht vergessen oder es wirkt schon skurril. Und dann fährst du halt runter, um zu gucken, was sind noch so häufige Namen. Und dann findet sich irgendwann der Nachname Sp. Also Sp. Sp. Und laut dieser Liste ist Sp häufiger als Pohlmann oder Hacker.
Hä? Und hier ist auch K zum Beispiel. Ja, ich scroll da gerade runter. Ja. Das ist ja absoluter Müll.
Absolut. Also, man kann dann draufklicken und rausfinden, wer heißt denn so und Sp. Da gibt es dann zum Beispiel Nadine Sp oder sowas oder. Und habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, ich ahne, dass sie einfach die Namen von Social Media Accounts ausgewertet haben, weil es gibt irgendwo Nadine Sp bei TikTok zum Beispiel so. Totaler Käse. Also diese Liste, der glaube ich gar nichts. Ja, Sp heißt doch keiner. Hab eine andere Seite gesucht und da steht die ersten, also das ist eine Seite auch mit Impressum und allem. Da steht, die drei häufigsten deutschen Namen sind Müller, Schmidt und Schneider. Und die Liste geht bis 1000 und die drei letzten Plätze, also 997 bis 1000 oder 998 bis 1000 dann, sind Push, Weiser und Boos mit 2 O. Und da dachte ich, ah cool, ich habe ja auch 2 O. Mal gucken. Wir beiden, wir heißen ja seltsam. Also Nestlen.
Das stimmt, wir heißen wirklich seltsam.
Und Roch sind ja einfach, ich kenne sehr wenig andere Leute mit diesem Namen.
Ja.
wir beiden stehen in dieser Liste auch nicht drin, unter den 1000 häufigsten Namen. Aber es gibt ein anderes Tool, ein Online-Tool zur geografischen Verteilung von Namen. Und da kann man halt sehen, wo wohnen denn Nestlens und wo wohnen Rochs.
In den USA oder unten am Bodensee, glaube ich.
Ich habe erstmal jetzt nur auf Deutschland geguckt.
Okay.
Und da habe ich festgestellt, sag mal, hast du dich nicht umgemeldet?
Ja.
Also ja, du hast dich nicht umgemeldet.
Doch, ich habe mich umgemeldet.
Dann ist das nicht up to date, weil...
Ist in Baden-Baden noch, oder was?
Bei Nestlen tatsächlich sieht man 10 Städte und ich würde es verorten irgendwo Ecke Bodensee tatsächlich.
Ja.
Aber weit und breit nichts im Großraum Mainz.
Oh. Aber bei Karlsruhe?
Da verlässt mich meine solide Geografiekenntnis.
Karlsruhe ist, wo Baden-Baden ist, in
der. Das ist einfach eine Deutschlandkarte und du musst halt raten.
Dass man das mal so rum sagt. Normalerweise sagt man immer, Baden-Baden ist da, wo Karlsruhe ist. Aber gut, ja.
Ich kriege ungefähr hin zu sagen, wo ist München, wo ist Hamburg, wo ist das Ruhrgebiet.
Da, wo links der Knick in Deutschland ist, da ist Baden-Baden.
Jetzt rufe ich es eben auf. So, mal gucken. Wo links der Knick ist, da ist Baden-Baden. Ah ja. Also da, wo die Kante ist. Ja, genau, da tatsächlich, okay. Da sind drei Stück, ja.
Ja, das, also mein Onkel, meine Tante und wahrscheinlich noch meine alte Meldung. Lustig.
Ja, und da habe ich festgestellt, als ich dann meinen Namen eingegeben habe, den ich ja für etwas skurriler halte, als Nestlen, der klingt ja auch einfacher auszusprechen und ist auch klar und so. Nestlen ist viel seltener, laut dieser Karte. Also hier gibt es ja nur 10 Orte, wo Leute Nestlen heißen und laut der Karte gibt es 56 Städte, wo Leute Roch heißen.
Roch ist ein bekannter deutscher Name, wissen wir jetzt. Ja, bei Nestlen ist wirklich, also wenn ihr zufällig Nestlen heißt und nicht Teil meiner kleinen Familie seid, die ich kenne, meldet euch doch mal, ich würde mich freuen.
Da schließe ich mich an. Also wer so komisch heißt sowieso, wie ich, darf sich auch mal melden.
Und auch sowieso, ihr könnt euch immer gerne bei uns melden, zum Beispiel per Mail unter faktab@swr.de. Wir haben außerdem auch eine WhatsApp-Nummer, die steht in den Shownotes, die brauche ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich weiß sie natürlich, aber ich sage sie jetzt nicht. Oder bei uns auch auf Instagram, Sina, Eneas, Charlotte und ich. Wir sind da auch erreichbar für euch und freuen uns, von euch zu hören. Damit rappen wir die Woche ab, oder, Eneas?
Auf jeden Fall. Macht's gut, bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hallo, Julia hier nochmal mit einem Podcast-Tipp wie immer. Und zwar Konzi Calling liegt mir besonders am Herzen, weil Konzi wirklich ein sehr cooler Mensch ist. Wir haben mal zusammengearbeitet und der beantwortet jetzt alle eure Fragen, die wir nicht beantwortet haben, sozusagen. Ne? Man sitzt in der Bahn und denkt sich so, warum schmeckt eigentlich das Wasser im Badezimmer besser als das in der Küche? Oder woher weiß ich eigentlich, wann mir langweilig ist? Das klingt vielleicht erstmal nach komischen Fragen, aber Konzi nimmt sie mit der Ernsthaftigkeit, die sie auch verdienen und sucht für euch nach Antworten. Und ihr könnt Konzi wirklich alles fragen. Ne? Also ihr schickt ihm was und er erklärt das für euch von der Community. Und der ruft dann Expertinnen, Experten an oder auch Promis und guckt das Ganze sich mal an, auch natürlich mit einem guten Schwunghumor mit drin. Das Ganze gibt's jede Woche für euch unter anderem in der ARD Audiothek.